Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Wir sind ja beim zweiten österreichischen Klimacamp in Enzersdorf an der Fischer. Und du hast einen Workshop gehalten zu den
Umwelt- und Naturschutz durch marktbasierte Mechanismen.
Okay.
Fragezeichen.
Mhm. Du hast dich eben genau damit auseinandergesetzt, welche Mechanismen das eben sind und kann man das einfach und verständlich erklären?
Genau, also was wir angeschaut haben in dem Workshop, der basiert auf meiner Masterarbeit, den ich zusammen mit einer Freundin geschrieben habe, war zu gucken, also zusammengefasst, es wird ja heutzutage gesagt, wir haben diese Klimaproblematik, wir haben Umweltzerstörung und die, sag ich mal, die Instrumente, die es bis jetzt gab, staatliche Regulierung, Grenzwerte, funktionieren alle nicht. Also wir haben weiterhin Umweltzerstörung, Klimawandel etc. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ansatz und das ist dieser marktbasierte Ansatz. Das heißt, es geht darum, Natur- und Umweltschutz eigentlich in diese Marktlogik einzugliedern, in diese kapitalistische Logik einzugliedern und so über den Markt durch bestimmte Mechanismen, die wir uns angeschaut haben, bestimmte Instrumente, Natur- und Umweltschutz zu gewährleisten. Es gibt bestimmte Akteure, die sich dafür einsetzen, es gibt bestimmte Mechanismen und dahinter stehen natürlich bestimmte Konzepte und Überzeugungen, warum das genau so jetzt besser ist als der vorherige Ansatz.
Also das heißt, man versucht jetzt dadurch, dass man der Natur einen Geldwert, einen monetären Wert gibt, also zum Beispiel ein Stück Wald oder ein Erholungsgebiet oder so. Die Idee wäre, dass es dadurch stärker geschützt wird, oder? Dass man zeigt, schaut, das ist doch was wert. Das
genau.
Ist nicht selbstverständlich.
Genau, also die Idee ist eben, wie gesagt, man sagt, der Status quo ist, es passiert eigentlich nicht genug. Umweltzerstörung, Klimawandel schreitet voran. Das heißt, die Idee ist, man sagt jetzt, dadurch, dass man der Natur eben einen Geldwert auch zuweist, kann man den Wert besser sichtbar machen, den Wert, den die Natur hat. Das heißt, so kann man Bewusstsein schaffen, Aufmerksamkeit schaffen und vor allem auch gerade für die Privatwirtschaft die mit ins Boot holen. Das ist eben ganz wichtig zu sagen, die Privatwirtschaft ist jetzt Teil dieser Lösung. Wir wollen die müssen daran beteiligt werden, weil die sind natürlich auch einer der großen Verursacher dieser Krise. Die müssen jetzt mit beteiligt werden und die haben aber auch das Kapital, die haben Geld, um sich im Umwelt- und Naturschutz daran zu beteiligen. Die können sich aber dann daran nur beteiligen, wenn das ihrer Logik entspricht, dieser kapitalistischen Logik. Dafür muss die Natur also jetzt in eben genau diese kapitalistische Logik übertragen werden und nicht eben einfach mehr gesagt werden, der Wald ist schön und der ist schützenswert, weil da gibt es viele Blumen, da leben viele Tiere, sondern der ist so und so viel wert in Euros, weil er bestimmte Leistungen erbringt, zum Beispiel CO2-Aufnahmekapazität. Ja, also das ist auch so eine Entwicklung, die damit einhergeht. Wenn ich das in den Markt eingliedern möchte, muss ich die Natur, muss ich ihr bestimmte Grenzen geben. Also ich muss sagen, das ist ein Baum, den kann ich abgrenzen und der hat die und die Leistung, die er mir als Mensch erbringt. Eben zum Beispiel, er speichert CO2. Jetzt gibt es einen CO2-Zertifikathandel auf einem Markt und dort gibt es Zertifikate eben für CO2 und da ist eine Tonne CO2 kostet 10 Euro und der Baum speichert so und so viele Tonnen, das heißt, der Baum ist so und so vielen Euros wert zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen diese Veränderung, die damit einhergeht, wie ich einen Wald wahrnehme.
Vielleicht sagst du dann diese Mechanismen, die es da gibt, eben diesen Wald, den man schützt oder diese Projekte, die man unterstützt, also das sind dann oft eben Unternehmen, die CO2 emittieren oder die Fläche Umwelt zerstören. Und wo sind dann diese Projekte, die sie dafür unterstützen und geht sich das aus, dass wenn man hier, sag ich mal, Wald rodet, woanders einen aufbaut, ist das jetzt ein gutes Konzept? Funktioniert das?
Genau, also das Konzept ist eben zu sagen, Also die Grundidee ist natürlich zu sagen, ich erlaube weiterhin den Wirtschaftswachstum. Ich nehme die Unternehmen in die Verantwortung, aber nicht mehr, indem ich zum Beispiel sage, es gibt eben fixe CO2-Grenzen, du darüber hinaus darfst du nicht emittieren, sonst musst du zum Beispiel zahlen, sondern ich sage eben, es gibt diese sogenannten Offsetting-Mechanismen, die es heute gibt, oder diese Cap-and-Trade-Handel. Das heißt, dort werden, zum Beispiel, wir sind ja jetzt hier am Flughafen, ja, und der Flughafen sagt, er produziert Emissionen, die möchte er aber offsetten, also er möchte CO2-neutral sein. Das schafft er indem, dass er dafür zahlt, dass irgendwo anders die Emissionen, die der Flughafen produziert, eingespart werden durch ein Projekt. Und sozusagen die Logik dahinter ist eben, die Projekte werden dann auch dort ausgeführt, wo es oft günstiger ist als bei uns jetzt hier. Das heißt, es ist oft in Ländern im globalen Süden. Also es sind zum Beispiel ganz klassisch Projekte Wiederaufforstung, weil wenn ich Bäume neu pflanze, die können CO2 einsparen. Oder ich baue eben ein Wasserkraftwerk, was auch CO2 speichert, im Vergleich zum Beispiel zum Bau von einem Kohlekraftwerk, ja, weil CO2, weil das nicht so viel CO2 produziert und somit einspart durch die Wasserkraft. Das heißt, das ist diese Logik dahinter. Das hat natürlich jede Menge, also es ruft sehr, sehr viel Kritik hervor, diese Projekte, weil die also auf vielerlei Ebenen einfach sehr kritisch zu betrachten sind und eben nicht, wie durch die Medien dargestellt wird, diese Win-Win-Win-Situation. Also, dass ich sage, der Flughafen Wien kann weiter wachsen, aber er macht das sozusagen umweltfreundlich, weil es wird ja dafür irgendwo anders CO2-Emissionen eingespart und idealerweise ist das auch noch ein Projekt, wovon dann die lokale Bevölkerung vor Ort profitiert, weil zum Beispiel durch den Bau von dem Kraftwerk dann es dort die Elektrizität gibt, wo es vorher eben noch keine gab. Ja, also das ist so die Logik dahinter, aber die Kritik an diesen Projekten ist eben sehr groß und sehr vielfältig aufgrund von verschiedener Problematiken. Also die Problematik dabei ist, wie ich ja schon vorher so ein bisschen gesagt habe, also das eine ist diese Reduktion von Komplexität und die Reduktion von Werten. Also Natur wird nicht mehr so als komplexes Ökosystem angesehen, ja, wo es wirklich schwierig ist, überhaupt zu fassen, sondern Natur wird jetzt erstmal quantifiziert, ja, also in vielleicht physische Einheiten, und dann wird ihr ein monetärer Wert zugewiesen, damit sie dann auch gehandelt wird. Also eben, wie gesagt, wie bei dem CO2, wo dann Klimawandel wird quasi runtergebrochen auf Ausstoß von CO2 und CO2-Äquivalenzen. Und die werden dann in Zertifikate verpackt und das Zertifikat hat dann einen Preis und das kann dann gehandelt werden. Also das ist eine Reduktion. Die Reduktion von Wert von Natur ist dann auch auf eine Reduktion von eben einem ökonomischen und vor allem einem monetären Wert. Es ist auch so ein bisschen eine Reduktion vom Bild vom Menschen dahinter, also von der Interaktion von Mensch und Natur, weil auch davon ausgegangen wird, der Mensch schützt die Natur erst dann eben, wenn die Natur einen Preis hat, weil Menschen sozusagen verstehen diese Preislogik viel besser, als wenn ich jetzt einfach sage, die Natur ist schön. Dadurch können wir die Menschen davon überzeugen, wie viel Wert eben die Natur hat. Das ist aber oft einfach ein Fehlschluss. Ich hatte dieses Beispiel in dem Workshop, es gab eine ganz interessante Studie von Wissenschaftlern, es war die Situation im Kindergarten. Es gab viele Eltern, die immer zu spät kamen und die Kinder immer zu spät abgeholt haben vom Kindergarten. Und dann wurde vereinbart, also man führt jetzt immer eine Geldstrafe ein für die Eltern, die zu spät kommen, in der Hoffnung, dass sie dann eben nicht mehr zu spät kommen, weil jetzt müssten sie ja dafür bezahlen, wenn sie zu spät kommen und ihre Kinder abholen, nicht rechtzeitig abholen. Was aber dann passiert ist, war, dass die Eltern quasi ihr Verhalten gar nicht geändert haben oder sogar noch eher zu spät gekommen sind, weil sie gesagt haben, naja, jetzt bezahle ich ja dafür, jetzt ist es eine Leistung, für die ich bezahle. Vorher war das eigentlich, sozusagen moralisch hat man sich gedacht, ich möchte natürlich nicht zu spät kommen, weil sonst der arme Kindergärtner, die arme Kindergärtnerin sitzt da, muss lange warten. Ich versuche zu kommen, jetzt, wenn ich aber dafür zahlen kann, habe ich sozusagen ein Recht darauf, zu spät zu kommen, weil, wie gesagt, es hat einen bestimmten Preis und wenn ich den bereit bin zu zahlen und bezahlen kann, ist alles gut.
Und das wird umgerechnet auf Umwelt heißen, dieser Wald hat diesen Wert, ich habe dafür bezahlt, also kann ich ihn auch zerstören, weil mit dem Geld wird eh woanders dafür was Ähnliches aufgebaut.
Genau, sozusagen. Also das ist das, was passiert, wenn man dann einfach etwas, was vorher nicht in dieser Marktlogik war, in die Marktlogik einführt und übernimmt, dorthin kann das unter Umständen gar nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen, weil sozusagen sowas, so ein Gut wie jetzt Natur oder Umwelt intakte Natur, intakte Umwelt für die Menschen, ja, einfach, also das ist oft irgendwie nicht begreiflich, warum man die jetzt in diese Natur, in diese Kapitallogik, in diese Marktlogik einordnen sollte, und eben was dann passiert, ist eben oft das Gegenteil. Dann ist es einfach nur ein Freikaufen, ich kann mich freikaufen, ah super, ich kann sozusagen weitermachen wie zuvor und muss mein Verhalten nicht ändern, weil ich bezahle ja dafür, und damit ist es dann auch moralisch, ethisch muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, weil es ist ja dann gerechtfertigt, ich kann es mir leisten. Und das ist so eins der größten Kritikpunkte auch an dieser neuen Art, weil es eben ermöglicht, sozusagen Business as usual, aber mit diesem klassisch so grünen Gewissen. Ja? Also man sagt, es ist in Ordnung, dass ich zerstöre, weil es wird dafür woanders eben wieder aufgebaut, oder ich offsette es eben, dafür gibt es woanders ein Projekt, und insofern ist das in Ordnung. Die andere Kritik ist auch noch auf die Erhebungsmethoden, also die Frage ist, wie kann ich das überhaupt messen, wie kann ich überhaupt Natur schon mal in diese einzelnen Teile zerlegen, ist das überhaupt irgendwie machbar, ist das überhaupt sinnvoll, und wenn ich das mache, auch wie komme ich zu einem monetären Wert, ja, also wie komme ich denn dazu, etwas zu bewerten, wie viel das wert ist in einer Geldeinheit. Und da gibt es viele Methoden, die auch, also die auch aus den Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel kommen, die halt auch kritisiert werden, weil sie einfach nicht geeignet sind dafür. Ein weiterer Kritikpunkt ist noch natürlich nachher die Überwachung von den Projekten, wie werden die umgesetzt? Also sparen die tatsächlich das CO2 ein? Wird dort tatsächlich Biodiversität geschützt, weil es an einem anderen Ort zerstört wurde? Oder was passiert dort eigentlich? Das ist ja oft gar nicht gegeben, dass es tatsächlich umgesetzt wird in der Art und Weise, wie es geplant ist. Und gerade die soziale Dimension wird oft so ein bisschen vernachlässigt, weil Umwelt, Naturschutz, da geht es um irgendwie, ja, Wald, Biodiversität, Tiere, aber die soziale Dimension von diesen Projekten ist eben oft auch, dadurch, dass sie in Ländern im globalen Süden stattfinden oder auch selbst hier, es gibt auch diese Projekte gibt es auch hier in Ländern, Osteuropa zum Beispiel gibt es auch, also es ist nicht nur im globalen Süden, aber da eben vermehrt, weil da natürlich auch die Kosten geringer sind für solche Projekte. Das ist ja auch Markt, geht ja auch immer nach Kosteneffizienz, also wo ist es am effizientesten, am kostengünstigsten. Ist einfach so, dass durch diese Projekte, die dort entstehen, wird oft der lokalen Bevölkerung das Land weggenommen, weil es braucht natürlich Land, wo zum Beispiel neue Bäume gepflanzt werden können, wo ein Staudamm, ein Wasserkraftwerk gebaut werden kann. Und die lokale Bevölkerung dort leidet oft sehr stark darunter, weil die werden vertrieben. Es wird oft wirklich Gewalt angewandt, um Leute, die nicht von ihrem Land sich vertreiben lassen möchten, ja, Widerstand leisten, werden oft mit Gewalt wirklich, also es kommt zu Gewaltanwendung durch Polizei, durch Militär, durch private Sicherheitsleute, die Leute verprügeln, teilweise kommt es auch zu Ermordungen, also das ist dokumentiert, diese Fälle. Die Leute verlieren ihr Land, oder wenn sie bleiben dürfen, ist es oft nicht mehr wirklich fruchtbar, weil durch zum Beispiel Monokulturen, also diese Wiederaufforstungsprojekte sind oft Monokulturen, weil es natürlich einfacher ist, ja, als jetzt mal schnell einen Amazonaswald wieder aufzuforsten, das geht natürlich nicht so einfach. Der Boden mit Chemikalien verseucht wird, Trinkwasser wird knapp. Also das sind alles Effekte von diesen Mechanismen. Wenn man jetzt eben hier zum Beispiel als Konsument sagt, ich fliege und klicke dieses Hackerl an, ich möchte meine Emissionen von meinem Flug offsetten, ist es nicht unbedingt gleich was Positives, weil man sich wirklich ganz genau anschauen muss, was steht eigentlich da für ein Projekt dahinter, und man muss sich eben bewusst sein der Logik, die hinter diesem Mechanismus vor allem auch steckt, und was das dann auch bedeutet. Ja.
Was wäre weniger problematische Lösung, deiner Meinung?
Das Problem ist eben diese Verschiebung von Natur- und Umweltschutz in diese Marktlogik und diese Einbindung, okay, jetzt die Privatwirtschaft wird auf einmal zum Retter, weil die Staaten haben kein Geld mehr, die NGOs haben auch kein Geld, irgendwie keiner kann sich drum kümmern, die Privatwirtschaft kümmert sich drum. Und diese Entwicklung sollte man eigentlich, naja, zumindest mal sehr, sehr kritisch betrachten und nicht so stark forcieren, wie sie derzeit forciert wird, sondern sich vielleicht eher fragen, das Grundproblem bleibt ja bestehen, auch mit diesen Mechanismen, nämlich dass der Lebensstil, den wir haben, eigentlich zu ressourcenenergieintensiv ist. Und man müsste eigentlich viel mehr sich überlegen, wie könnte man den Lebensstil so anpassen, dass er, dass es solcher Mechanismen überhaupt nicht bedarf. Ja? Aber das ist natürlich ein riesiger Schritt und bedarf eines riesigen Aufwandes und eines Umdenkens, weil natürlich unsere ganze Wirtschaft, unsere ganze Gesellschaft ist auf diesem Wirtschaftswachstum aufgebaut. Ja? Und das müsste man eigentlich hinterfragen, weil ich kann mich natürlich jetzt als globaler Norden, Westen, wie auch immer, davon freikaufen mit diesen Mechanismen, aber das ändert ja nichts an dem Grundproblem. Und das müsste man eigentlich viel mehr sich anschauen und sagen, wie müssen wir unseren Lebensstil ändern, damit es eben dieser Mechanismen gar nicht bedarf. Und das ist vermutlich eben nicht, indem ich sage, es ist alles kompatibel und ich kann alles haben, Wirtschaftswachstum, Umwelt, Naturschutz und allen geht's gut. Das funktioniert nicht unter dieser Logik.
Und ich meine, wie du das jetzt schon sagst, also diese Flächen sind ja jetzt schon sehr knapp und werden, also Landgrabbing ist ja so ein Schlagwort, also und werden halt mit Gewalt genommen, oder?
Genau. In dem und Fall Greengrabbing.
Greengrabbing, ja.
Genau, also Landgrabbing mit zu Umwelt- und Naturschutzzwecken, sag ich mal, ja. Das ist dieses Greengrabbing.
Und man kann sich eigentlich denken, je mehr Emissionen geoffsettet werden müssen, desto knapper werden diese Flächen und desto höher wird die Gewalt, um dort diese Projekte durchführen zu können.
Natürlich, das kann, ja, das ist sicher auch eine Konsequenz, die definitiv auf jeden Fall drohen könnte, dass man eben sagt, genau, woher kommen denn diese Projekte, wo entstehen die, welche Flächen werden genutzt, wo passiert das, wer ist daran interessiert und das kann natürlich, genau, wie du sagst.
Und wer war also, vorher dort?
Also, wer war vorher dort, genau. Mhm. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch eine Gefahr, dass mit weiterer Anstieg von Emissionen viel mehr solcher Projekte dann benötigt werden und gerade dieses Landgrabbing zum Beispiel zunimmt.
Also was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, ihr habt euch ja auch dann noch, ist sozusagen der theoretische Hintergrund und ihr habt euch dann auch angeschaut, wie die Situation jetzt in Österreich ist und du hast auch gesagt, Österreich ist schon ein bisschen auch ein Sonderfall insofern gesehen, dass die Naturverbundenheit und Verständnis für Umweltschutz eigentlich so in der Bevölkerung sehr breit gestreut ist und ein hohes Interesse hat, aber wie geht man jetzt da mit diesen Mechanismen um?
Wir haben die Fallstudie Österreich haben wir mit 8 Expertinnen Interviews gemacht. Das heißt, das war jetzt einfach mal ihre subjektive Einschätzung zu, wie ist die Situation in Österreich. Es ist aber definitiv, es wurde halt sehr stark kontrastiert mit der Einstellung zur Natur jetzt in zum Beispiel USA, Australien, also in diesen angelsächsischen Ländern, die einen sehr starken neoliberalen Fokus haben, wo diese Marktmechanismen noch sehr viel stärker vorangeschritten sind. Und in Österreich ist es eben so, es gibt, also natürlich jetzt im Bereich CO2-Emissionen, Emissionsoffsetting, ist ja Österreich auch ganz normal involviert in dem EU-Emissionshandel, also diese Projekte gibt es ja, also CO2-Neutralität von Hofer zum Beispiel, das sind so klassische Beispiele. Also da gibt es diese Mechanismen und diese Projekte definitiv schon in Österreich. Es gibt definitiv einige Stimmen in Österreich, die sehr, sehr kritisch sind und die sagen, man sollte solche Art von Projekte wirklich sehr stark hinterfragen, weil diese monetäre Bewertung von Natur, diese Mechanismen haben diese ganzen Kritikpunkte, die wir gerade aufgezählt haben, aufgrund dessen sollte man wirklich ja, davon vielleicht auch Abstand nehmen und sich andere Lösungen überlegen. Es gibt aber durchaus viele Stimmen, die einfach sagen, naja, es gibt zum Beispiel ein Projekt der österreichischen Bundesforste von den Werten der Natur, wo eben versucht wird, Ökosystemleistungen monetär zu bewerten. Durch verschiedene Methoden wird da ein Wert herausgefunden. Genau, es gibt verschiedene Methoden zu erfragen, auf so einen Wert zu kommen. Und es ist zum Beispiel, also Zahlungsbereitschaft ist ein Wert, das, was du gerade angesprochen hast, ist zu sagen, man schaut sich an, es gibt ein Naturschutzgebiet und welche Kosten nehmen die Leute auf sich, um dorthin zu kommen? Also was ist ihnen wert, was ist ihnen dieses Naturschutzgebiet zum Beispiel, dieser Nationalpark an Aufwand wert? Also sie brauchen ja Sprit, sie brauchen eine Unterkunft, sie brauchen Verpflegung zum Beispiel. Also es gibt da ganz verschiedene Methoden, das zu erfragen. Also diese Studie gibt es und es gibt auch eine Studie vom Umweltbundesamt, die zu den Risiken und Potenzialen von monetärer Bewertung von Ökosystemleistungen, also das war einfach eine reine, also auch Literaturstudie, um zu gucken, was gibt es da eben für Kritikpunkte, was gibt es aber auch für Potenziale, einfach um mal zu sagen, wir wollen eine Grundlage haben für weitere Diskussionen. Das heißt, es gibt schon Projekte, Studien, die in diese Richtung gehen. Es wurde aber von allen Interviewpartnern immer ganz stark betont, und es war damals auch, es gab auch eine Nationalratsdebatte mal zu diesem Thema, Kommodifizierung von Natur. Also es war allen immer sehr wichtig, den Unterschied zu machen zwischen, ich gebe Natur einen ökonomischen und auch einen monetären Wert. Aber das heißt nicht gleich, dass ich die Natur verkaufen will und jetzt auf einmal jeder, bloß weil es jetzt einen ökonomischen oder einen monetären Wert hat, einen Geldwert hat, jeder das jetzt auf einmal kaufen kann und ich verkaufe das. Also das war immer wichtig, eigentlich allen zu sagen, naja, da wollen wir eigentlich nicht hin. Die einzige, also die Motivation wirklich dahinter ist dieses Bewusstsein schaffen, Aufmerksamkeit schaffen für den Wert der Natur und dies eben dadurch, dass man der Natur einen monetären Wert gibt, weil das einfach eben Aufsehen erregt und die Leute dann auch gut einordnen und vergleichen können.
Aber ist es so, wie es jetzt praktiziert wird, geht es nicht eindeutig ineinander über? Also wenn man sagt, schau, Wald hat so und so viel Wert und sobald der Markt dran ist, wird es einfach immer weitergehen, oder?
Genau. Also das war natürlich auch, oder das war das, was man kritisieren kann oder anmerken kann, dass man sagt, man hat schon mal diese Basis geschaffen. Und es ist ja auch einfach dieses Umdenken, also das, was ich vorhin angesprochen habe, wie betrachte ich Natur? Natur wird jetzt nur noch in diesem monetären, als monetärer Wert gesehen, ja, also die ganze Logik dahinter, die Sprache, die verwendet wird, es geht um Ökosystemleistungen, also welche Leistungen gibt mir die Natur? Es geht um Naturkapital, was für ein Kapital gibt mir die Natur? Also diese ganze Verständnis, diese ganze Interaktion Mensch und Natur, das verändert sich. Und natürlich, wenn ich dann mal diese Basis geschaffen habe, ist es natürlich auch sehr leicht, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, naja, jetzt hat es ja schon einen Wert und eventuell gibt es auch mal irgendwann einen Markt dafür. Also das ist...
Ja, aber den Markt gibt es ja jetzt schon, oder? Wie du auch gesagt hast.
Genau, also für CO2 definitiv, also die gleiche Logik, wie es bei CO2 gibt, gibt es eben auch gerade in angelsächsischen Ländern auch schon viel für Biodiversität, also Biodiversitäts-Offsetting, das gibt es jetzt hier ja jetzt noch nicht so. In dieser Form, wie es jetzt gerade in den USA zum Beispiel schon praktiziert wird. Aber ja. Also es sind Entwicklungen, die gehen alle ganz eindeutig eben in diese Richtung und sind eben sehr kritisch zu hinterfragen, ob das tatsächlich denn am Ende zu erfolgreichen Natur- und Umweltschutz führen kann.
Ja, und ich finde das auch interessant, wie du sagst, eben auch diese Veränderung der Sprache. Und du hast im Workshop auch gesagt, dass die Leute das dann nach und nach auch positiv versehen und so, naja, besser als nichts oder ich glaube, du sagst, was haben wir denn, wir können ja sonst nichts tun.
Das ist so. Ja oft so, also oft das Argument dahinter ist ja dann auch noch zu sagen, also wie gesagt, man hat ja gesehen, diese klassischen Instrumente von Natur- und Umweltschutz haben ja auch nichts gebracht, ja, und das ist doch jetzt mal ein Ansatz, was haben wir denn für eine andere Möglichkeit? Das ist doch eben eigentlich diese Win-Win-Situation, alle haben was davon und wir wissen auch nicht, wie wir es sonst anders machen sollen. Es gibt eben keinen besseren Ansatz und so haben ja jetzt alle was davon, eben auch die Privatwirtschaft ist mit involviert, also der Finanzsektor ist mittlerweile auch mit involviert. Viele Umwelt-NGOs sind auch Befürworter des Ganzen, sind oft Partner in diesen Projekten.
Also es gibt ja auch welche, die das schon kritisch sehen.
Natürlich, genau. Also es gibt zum Beispiel oft Partner aus der WWF, jetzt auch hier in Österreich. Sonst gibt es zum Beispiel The Nature Conservancy, das amerikanische Umwelt-NGO, Conservation International. Also es gibt mehrere größere Umwelt-NGOs, die, wie gesagt, auch oft Partner sind bei den Projekten, was natürlich für die Projektbeteiligten auch immer sehr hilfreich ist als Legitimation, weil sie sagen, wir haben auch die Umwelt-NGOs an Bord, die sind auch im Zweifel die es vielleicht überwachen zum Beispiel oder mithelfen, das auszuführen. Das heißt, wir haben eine breite Unterstützung. Selbst die Umwelt-NGOs, die vielleicht man meinen würde, die dagegen sind, selbst die sagen, dass es unterstützenswert. Das heißt, so schlecht kann es ja nicht sein. So.
Was ich spannend gefunden habe, so als Detail, dass du gesagt hast, in euren Interviews war ein Vertreter von einer Umwelt-NGO diesem System gegenüber weit weniger kritisch als einer von einer Bank, oder, mit dem du gesprochen hast, wo man fast erstaunt ist, wie NGOs diese neoliberale Denkweise dann auch übernehmen und verinnerlichen und weiter reproduzieren. Genau.
Ja, definitiv. Also ich meine, wie gesagt, so Interviews sind natürlich immer sehr subjektive Meinungen, auch von den einzelnen Personen, die interviewt werden, aber es war trotzdem auf jeden Fall spannend zu sehen, dass auch gerade Vertreterinnen aus der Privatwirtschaft oder eben Finanzwirtschaft gesagt haben, naja, eigentlich wäre es schon auch gut, wenn man mehr politische Regulierung hätte. Ja? Also wenn die Politik schon mehr greift, damit wirklich einfach was passiert, weil eben ohne diesen Druck passiert leider zu wenig und nur das über den Markt laufen zu lassen, wird nicht ausreichen, also kann nicht funktionieren. Und eigentlich ist durchaus auch oft erwünscht, mehr politische oder mehr Regulierung zu haben, damit es einfach vorgegeben ist, damit ein Weg vorgegeben ist. Aber dafür braucht es auf der anderen Seite den politischen Willen, das tatsächlich auch durchzusetzen. Und natürlich gibt es auch viele Stimmen aus der Privatwirtschaft oder der Großteil wird natürlich, steht natürlich dann vieler Regulierungen kritisch gegenüber, gerade wie gesagt, neoliberale Länder, da ist das ganz schwierig, ja.
Weil du Hofer angesprochen hast, kennst du damit aus, mit deren Offsetting-Dings? Weil die haben über die BOKU, lassen das laufen und weißt du da was drüber? Also interessiert mich mehr.
Also ich weiß, die lassen es eben teilweise über die BOKU laufen, auch so gibt es verschiedene Organisationen, auch Climate Partner zum Beispiel ist einer von ihren Partnern, über die sie Projekte haben, soweit ich weiß. Also wir arbeiten da mit verschiedenen Institutionen auch zusammen. Das ist eben, also es ist ein ganz klassisches Beispiel, es wird einfach berechnet, wie viel Emissionen haben die und welche, und dann werden Projekte gemeinsam ausgewählt, diese Emissionen eben, also die gleiche Menge an Emissionen einsparen, damit es eben insgesamt keine Erhöhung der Emissionen gibt, weil Hofer emittiert ja weiter und woanders werden sie eingespart, damit es eben auf Null bleibt. Das heißt natürlich auch, es wird ja auch nicht gesenkt, ja, also diese ganzen Mechanismen senken ja auch nicht, außer es gibt natürlich bestimmte Zertifikate, also oder bestimmten Märkte, da werden Zertifikate langsam mit der Zeit vom Markt genommen, dann sinkt natürlich die absolute Zahl schon an Emissionen, sagen wir mal so, an Zertifikaten, das heißt an Emissionen, die emittiert werden dürfen, laut Anzahl von Zertifikaten, also das gibt schon den Mechanismus, aber an sich diese Offsetting-Projekte, es bleibt einfach erstmal gleich, es geht nur darum, es gleich zu halten und es nicht zu erhöhen. Und dann kann ich eben sagen, ich bin CO2-neutral. Also neutral, weil es eben auf Null rausläuft. Das ist die Logik hinter den Projekten. Aber das hatten wir auch in dem Workshop. Also es gibt, glaube ich, bei Hofer oder war es jetzt, ich glaube, es war Hofer, also auch viele Projekte, nicht nur die jetzt im globalen Süden stattfinden, sondern das ist, glaube ich, hier ein Projekt, dieses Humus-Projekt hatte eine Workshop-Teilnehmerin angesprochen. Das heißt, es sind schon auch Projekte, die, weil Humus bindet auch CO2, das heißt, es sind auch Projekte, die hier lokal, regional stattfinden. Man muss jetzt nicht immer dafür gleich nach Brasilien oder Indien reisen oder so. Aber die Logik ist die gleiche.
Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass durchaus Projekte auch wirkungsvoll oder sinnvoll sind, die da unterstützt werden, aber trotzdem steht halt immer diese.
Genau, also es kann natürlich schon zum jetzigen Zeitpunkt, kann man sagen, für den Ist-Zustand, es ist vielleicht ein gutes Projekt, es ist vielleicht auch gut ausgeführt, da passiert jetzt auch den Anwohnern erstmal nichts, ja, da wird niemand vertrieben oder so. Das heißt natürlich, nicht alle Projekte sind per se immer furchtbar und schlecht. Das Problem, wie gesagt, an diesen Mechanismen ist, diese Logik, der sie unterliegen, diesem veränderten Verständnis, was damit einhergeht und eben diesem Irrglauben, dass man sagt, man kann alles gemeinsam haben. Wirtschaftswachstum, Umwelt, Naturschutz, allen geht es gut, ohne dass ich irgendwas an diesem Status quo ändern muss, an dem Business as usual, an meinem Lebensstil. Und das ist eigentlich die Problematik. Jetzt mal, es kann kann sein, dass einzelne Projekte wirklich gut umgesetzt werden auch. Ja, also das, die sagen auch nicht, das ist alles immer furchtbar und schlecht, aber ja, wie gesagt, also was dahinter steht, ist das Problem und dass das eben auch weltweit immer mehr verbreitet wird und befürwortet wird als der neue Ansatz und das Einzige, wie es funktionieren kann. Das ist so die Problematik.
Termitinitus.org